Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin heute in Salzgitter, weil Salzgitter einfach so wahnsinnig schön ist und man hier unbedingt mal herfahren muss. Mein Gesprächspartner hat schon ein Lächeln im Gesicht. Ich habe ihm schon mal gesagt, dass ich Salzgitter wahnsinnig hässlich finde. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, aber ich muss mir das ja über Hannover auch immer anhören.
Finde ich sogar selber.
Okay, das ist ehrlich. Ich bin gerade bei Luis Lüttgering. Und ich möchte heute, ich hatte ihn schon mal zu Gast in meinen letzten Podcast-Folgen oder in einer meiner letzten Podcast-Folgen. Und da hatte er erwähnt, dass er durch einen Schicksalsschlag seinen Vater verloren hat und dass ihm das geholfen hat, mal mit jemandem darüber zu sprechen, dem Ähnliches passiert ist. Und ich merke das auch in meinem landwirtschaftlichen Freundeskreis, dass es echt viele landwirtschaftliche Familien gibt, wo der Familienvater früh von der Familie gegangen ist. Und ich hoffe, dass wir heute ein bisschen was uns abschauen können, vielleicht auch lernen können von Luis, wie die Familie das geregelt hat, dass er heute diesen Betrieb hier führt und für mich einen sehr bodenständigen, gesunden, liebevollen Eindruck macht. Und ich glaube, davon können wir uns vieles abschauen, von dieser Lebensphilosophie. Mein Name ist Maja Mokwitz. Ich selbst bin 31 Jahre alt, habe Landwirtschaft studiert, komme selber von einem Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover und bin mittlerweile schon 5 Jahre selbstständig, habe diesen Jung und Landwirt im Podcast und den Podcast 63 Hektar beim NDR. Und ich freue mich, dass ich heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast hier habe. Luis, stell dich doch gerne mal ein wenig vor. Wer bist du?
Genau, ich bin Luis Lüttgering, bin 26 Jahre alt, komme aus Salzgitter, Ortsteil Repner. Das liegt zwischen Hildesheim und Braunschweig. Ich bin hier auf dem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Ich bin die 16. Generation auf unserem Betrieb. Seit ungefähr 1540 lässt sich unsere Familie hier zurückverfolgen in Repner.
Wow.
Genau, da gehört noch ein zweiter landwirtschaftlicher Betrieb dazu in Ilsede bei Peine. Dort ist das ähnlich, da bin ich die 15. Generation. Ja, bin auf dem Hof aufgewachsen.
Erzähl mal deinen Lebensweg im Sinne von, du hast ja Landwirtschaft gelernt, hast du eine Ausbildung, hast du studiert, wie war dein Weg dahin?
Genau, also es hat sich eigentlich irgendwann klar gemacht durch die Leidenschaft einem jugendlichen Alter, dass man irgendwie sich zur Landwirtschaft hingezogen hat und dass ich dann deswegen eigentlich dann den Schluss gefasst habe, in der Oberstufe des Gymnasiums die Schule zu wechseln, bin zur Michelsenschule nach Hildesheim gewechselt nach der 9. Klasse, nachdem ich auf dem heimischen Gymnasium war.
Mhm.
Und habe dann dort mit Freunden, die mich eigentlich überzeugt haben, das Agrarabitur absolviert. Das ist ein normales landwirtschaftliches Abitur, aber halt mit dem Schwerpunkt auf Agrar gesetzt.
Welche Fächer hat man denn da so, dass das so agrarisch ist?
Genau, P1 war Agrar, was ich hatte, P2 war normal Deutsch, P3 Mathematik, P4 war Betriebs- und Volkswirtschaft und P5 war Chemie.
Mhm.
Und genau, das ist halt durch eines der Hauptfächer halt P1 mit Agrar eigentlich so ein angehauchtes Agrarabitur, sagen wir mal, was aber ganz normale Fächer hat. Und da habe ich dann 2016 mein Abitur dann absolviert und irgendwie war man dann einmal mit den Freunden im Turnus drin und hat gleich die landwirtschaftliche Ausbildung weitergemacht danach, weiter durchgeführt. Durch dieses spezielle Abitur konnte ich dann meine Ausbildung auf 15 Monate verkürzen.
Hey.
War eine 15-monatige Ausbildung zum Landwirt. Man ist ja nur auf einem Betrieb, der Betrieb muss alles vorweisen, aber
alles heißt Ackerbau und Viehhaltung in
einem. Genau, Viehhaltung, Fortpflanzung, Nachkommen, allem drum und dran.
Liegt dir Viehhaltung? Du hast ja reinen Ackerbau, richtig?
Nicht so unbedingt. Vorwiegend Ackerbau. Und genau, da haben wir dann die Ausbildung dann absolviert und dann bin ich mit meinen beiden besten Freunden, hatte ich dann ein Auslandsjahr gemacht oder beziehungsweise waren wir ein halbes Jahr knapp in Australien. Da gearbeitet, auch auf der Farm.
Ich übrigens auch, ich war auch in Australien 2011.
2017, 18 waren
wir. Da haben wir uns knapp verpasst. Und du hast aber gearbeitet?
Genau, gearbeitet und dann sind wir zu dritt rumgereist. Und als wir dann wieder da waren, haben wir dann noch eine einjährige Fachschule-Nichtschülerprüfung gemacht. Das war damals noch möglich. Das konnten wir auch durch dieses spezielle Abitur machen und durch die verkürzte Ausbildung. Und dann stand irgendwie klar, man war einmal drin, oh gut, dann wird jetzt auch Agrarwissenschaften studiert. Meine Eltern hatten beide Agrarwissenschaften in Göttingen studiert und irgendwie durch den heimischen Betrieb, den ich damals schon geführt habe, ist das dann so gekommen. Und genau 2018 habe ich dann angefangen, Agrarwissenschaften in Göttingen zu studieren, dann Bachelor und dann danach den Master. Genau.
Ja, wow. Erzähl uns ein bisschen was zu diesem Betrieb. Wie ist der aufgestellt?
Wir sind eigentlich ein ganz normaler landwirtschaftlicher Ackerbaubetrieb, der eigentlich für die Region typisch ist. Vorwiegend Zuckerrübenanbau, so ungefähr 30%, Getreide in Form von Weizen. Wir bauen Silomais noch an, weil wir an der Biogasanlage beteiligt sind, bei uns im Nachbardorf in Lengede-Breustedt und auch ein bisschen Paikter Silfi dafür. Und
Silfi?
Genau, Silfi. Mhm. Genau, so eine Dauerkultur.
Ja,
und
ja.
Pflanzkartoffeln haben wir vor einigen Jahren, vor 5-6 Jahren mit angefangen. Das ist eigentlich so, was den Betrieb eigentlich ausmacht. Der Betrieb hat 180 Hektar. Relativ gute Bodenverhältnisse, gute Bodenbedingungen haben wir. Wir haben so eine durchschnittliche Bonität im Betrieb von 85 Bodenpunkten. Mhm. Ein paar Flächen, die schlechter sind, aber sonst ist schon so 80 bis Anfang 90 so die normalen Flächen bonitiert. Dementsprechend haben wir eigentlich auch gute und sichere hohe Erträge.
Müsst ihr irgendwas bewässern?
Nein, keine Bewässerung, keine Herbizid-Gräserprobleme vorhanden, eigentlich hier nichts, gar nichts, nein.
Jawohl, okay. Gut, jetzt haben wir so ein ungefähres Bild. Ich fange mir jetzt mal an mit den tiefgründigen Fragen. Ich habe ja schon erwähnt, ich hoffe, ich treffe den richtigen Ton. Wie alt warst du, als du deinen Vater verloren hast?
Genau, ich bin am 21. Dezember 1997 geboren. Meine Schwester ist am 17. Dezember 1995 geboren. Unser Vater ist dann im Laufe des Jahres 1999 an Krebs schwer erkrankt und ist dann auch leider relativ zeitnah nach der Diagnose, ungefähr ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später, dann auch verstorben. Mhm. Und ich weiß das so genau, ich weiß es selber nicht genau, aber weil mein Vater noch mit uns gemeinsam die Geburtstag gefeiert hat, vor Weihnachten. Mhm. Direkt vor Weihnachten haben wir beide Geburtstag. Weihnachten hat man dann gemerkt, dass es schlechter wird und er ist dann am 27. Dezember 1999 verstorben und wurde am 31. Dezember 1999 beerdigt, am letzten Tag des Jahrtausends, genau.
Und was würdest du sagen, wie habt ihr das geschafft, als Familie ja in diesen schweren Zeiten den Hof irgendwie weiterzuführen? Ich könnte mir vorstellen, dass dein Vater eigentlich die Verantwortung für den Hof hatte, richtig?
Genau, mein Vater hat auch Landwirt gelernt, hat auch Landwirtschaft studiert, hat den Betrieb mit meinem Großvater zusammengeführt zwischenzeitlich, hat den Betrieb dann auch in der Zwischenzeit schon übernommen gehabt und auch geleitet, war der Eigentümer.
Er war damals wie alt selber?
41, als er gestorben ist.
Ja.
Und genau. Ja, gemeistert haben wir das, glaube ich, insofern, dass wir familientechnisch immer ein sehr gutes Verhältnis hatten. Wir leben in einem großen Bauernhaus, einer sogenannten Rübenburg, dementsprechend alle Generationen unter einer Decke.
Ich glaube, ihr könnt es auch hören, hier heilt es ganz schön, wir sitzen in einer sehr großen,
3,60 Meter Deckenhöhe.
Heiligen Küche, und ich kann mir vorstellen, dass hier im Sommer der Tisch immer voll ist mit Leuten.
Genau, und meine Mutter hat sich sehr gut verstanden eigentlich mit ihren Schwiegereltern, und das ist, glaube ich, auch die Grundvoraussetzung gewesen. Meine Mutter hat den Betrieb danach übernommen, kommt gebürtig nicht hierher, hat hier eingeheiratet, was so die Grundvoraussetzung überhaupt erstmal war, dass sie den Betrieb übernehmen konnte. Und es ist eigentlich, glaube ich, meine Schwester.
Hatte sie denn irgendein landwirtschaftliches Verständnis
sie
aus einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Beruf?
Genau, sie stammt aus dem landwirtschaftlichen Umfeld, auch von einer kleineren Stadt, aus einer kleineren Stadt, wo die Familie auch mal Landwirtschaft betrieben hat, hat auch angefangen, mal Agrarwissenschaften zu studieren. Ein paar Semester, ich glaube 3 Semester, hat dann aber die Möglichkeit gehabt, Medizin zu studieren und hat dann das Agrarstudium abgebrochen und Medizin weiter studiert. Also sie wusste grob Bescheid, aber natürlich aktiv im Betrieb zu führen nicht. Und was, glaube ich, noch erwähnenswert ist, ist einfach, dass es insofern möglich war, dass sie den Betrieb auch weitergeführt hat oder einfach diese, weil der Familienzusammenhalt einfach wirklich gut war und eigentlich auch von vornherein klar war, dass das alles nur möglich ist, indem meine Schwester, meine Mutter und ich auch einfach zusammenhalten.
Ja, ich muss kurz für die Hörer und Hörerinnen, die hier zuhören, mir wurde schon gesagt, neben mir ist ein ganz, ganz großer Hund, Anton, und der freut sich, weil Herrchen gleich nach Hause kommt, also nicht wundern, wenn wir gleich einmal wegen Gebelle hier kurz Pause machen müssen, dann ist die Freude groß. Okay. Wie wichtig war denn dann der Familienzusammenhalt? Du hattest ja schon gesagt, großes Bauernhaus, hier haben ja auch deine Großeltern gewohnt. Ja, wie habt ihr das hinbekommen, nach diesem Schicksalsschlag euch so zusammen zu...
Also man muss ja daran denken, dass meine Mutter hierher gezogen ist. Meine Mutter stammt aus der Nähe von Kassel, aus Hofgeismar, ungefähr 130, 140 Kilometer entfernt von hier. Und die grundsätzliche Frage, da war natürlich erstmal, ihr Mann ist verstorben, die Kinder waren, ich war 2 Jahre alt, meine Schwester war 4 Jahre alt, ob sie wieder einfach nach Hause zurückzieht zu ihren eigenen Eltern. Das wäre natürlich normalerweise das Naheliegendste eigentlich erstmal gewesen. Aber sie hat eigentlich von vornherein gesagt, sie müsste eigentlich, ja, sie will es ermöglichen, mir oder meiner Schwester den Betrieb weiter zu dass wir den mal übernehmen können später. Und dementsprechend ist er dann auch hier wohnen geblieben. Und genau, und ermöglicht ist das eigentlich nur, dass sie eigentlich relativ...
Warte, wir machen kurz Pause. So, sorry, da war jetzt gerade das Gebelle, was ich eben schon einmal angekündigt hatte. Du wolltest gerade noch was sagen mit möglich, war das eigentlich nur? Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie war das möglich?
Genau, es war nicht ermöglicht, also das, die einzige Möglichkeit, wenn, dass meine Mutter hier nicht wohnen bleiben konnte, ist eigentlich nur, dass sie sich mit meinen Großeltern hier sehr gut verstanden hat vor Ort und die ihr das eigentlich gesagt haben, sie würden sie so überall unterstützen, was sie machen können, damit der Betrieb weiterläuft. Und genau, und sie hat sich halt sehr gut verstanden und das war die Grundvoraussetzung. Und sie hat sich dann insofern es gedacht, von wegen, sie probiert es erstmal, verpachten kann sie es, zu dem Zeitpunkt haben wir fast nur Eigentum bewirtschaftet, verpachten kann sie es immer noch, jederzeit, und den Rückzieher machen. Und dann hat sie einfach gesagt, sie probiert es erstmal aus und versucht es einfach erstmal.
Was glaubst du, warum hat sie das hinbekommen? Also so die große Frage ist, sie hat es ja letztendlich auch 20 Jahre gemacht. Bestimmt genau. Waren die ersten Jahre die schwierigsten. Was war dafür nötig, damit sie das geschafft hat? War das der Großvater, der dann doch irgendwie lange Zeit mitgeholfen hat? Oder was braucht man dafür?
Ja, eigentlich gar nicht so der Großvater, der mitgeholfen hat. Leider war genau zu demselben Zeitpunkt mein Großvater auch schwer erkrankt. Hatte große Probleme mit Überdruck im Gehirn und war deswegen vom Denken her sehr schwer eingeschränkt. Wurde später auch gelöst, das Problem, aber also die Unterstützung war da eigentlich gar nicht groß, was das angeht. Meine Mutter war eigentlich sehr auf sich alleine gestellt und ja, man kann sich, glaube ich, meine Mutter vorstellen, schon so ein bisschen als Unternehmertyp. Meine Mutter ist selbstständige Ärztin, sie weiß schon, wie man Unternehmen Ähnliches führt und das ist, glaube ich, einfach so die Grundvoraussetzung. Ja. Sie hat ein sehr starkes Durchhaltevermögen. Auch als Frau damals noch in einer total untypischen Branche konnte sie sich, glaube ich, von vornherein ziemlich gut durchsetzen. Das war halt einfach, glaube ich, die Grundvoraussetzung, dass sie das eigentlich ermöglicht hat. Und das Durchhaltevermögen war, glaube ich, schon groß, das einfach zu schaffen, bis meine Schwester und ich die Möglichkeit haben, den Betrieb mal zu übernehmen später.
Was kannst du dir von der Zeit von deiner Mami abschauen oder vielleicht was bewunderst du auch?
Also ich glaube, ich bin häufig viel zu freundlich, wenn ich so sehe, wie meine Mutter, wir haben ein gemeinsames Büro, wenn sie dann doch irgendwie am Verhandeln ist oder am Telefon drum und dran ist, dann bin ich immer ganz baff, wie sie das alles hinbekommt und ertappt mich immer selber, dass ich das auf jeden Fall nicht so gut hinbekomme.
Oh, da könnte ich ein Lied von singen, ich auch nicht.
Und also das ist einfach gut und also sie hat den Betrieb, man kann sich das insofern vorstellen, sie hat den Betrieb übernommen. Wir haben es oder sie hat es geschafft, Ackerflächen in der Zeit dazu zu kaufen, hat andere Sachen noch dazu gekauft, altersteilmäßig, vorsorgemäßig. Die Maschinen sind im sehr guten Zustand und die Gebäude sind sehr gut, wirklich alles renoviert. Die ganzen Felder sind von den Bodenzustandsstufen sehr gut. Also da habe ich wirklich einen super Betrieb einfach übernommen. Und ich glaube, das können noch nicht mehr viele normale landwirtschaftliche Nachkommen sagen, dass sie so einen Betrieb übergeben bekommen haben. Da habe ich meiner Mutter, was das angeht, schon sehr viel zu verdanken.
Ja, jetzt hast du den Betrieb mit 20 Jahren übernommen. Irgendwie in der Denkzeit deiner Mami, finde ich, hat sie das ja 20 Jahre mega lange Zeit, aber irgendwie für dich immer noch echt jung, so um zu übernehmen. Mhm. Erst einmal die erste Frage, hast du aus Leidenschaft übernommen oder aus Druck?
Ist kein Pflichtgefühl. Nein, ist Leidenschaft. Ich bin halt auf dem Betrieb aufgewachsen, wie man es kennt. Wenn man als Kind schon auf dem Trecker mitfährt und mit 12 das erste Mal Feld grubbert und ich habe einfach diesen Beruf gelebt, nicht wegen irgendwie den Traktoren, sondern man ist an der Natur, man arbeitet abends im Sonnenuntergang, man pflügt den Boden, man hat den frischen Geruch von dem Boden in der Luft, man merkt, wie die Pflanzen wachsen, was man nach einem Jahr selbst erzeugt hat, was man selbst geschaffen hat. Es ist einfach ein Traumberuf und das hat sich eigentlich bei mir schon im jugendlichen Alter gezeigt und deswegen war es auch immer der Beruf, den ich eigentlich am liebsten ausführen wollte.
Ja, schön. Was hat es dann für dich gebraucht, dass du den Hof übernehmen konntest? Hofübergaben dauern ja immer echt lange. Ich glaube, bei dir hat es auch mehrere Jahre gedauert. Was war daran so die Herausforderung?
Ja, es war insofern herausforderungsmäßig, weil der Tod von meinem Vater damals doch relativ zügig war und es waren noch nicht alle Sachen so, oder zügig gekommen ist. Es waren noch nicht alle Sachen so geordnet und gegliedert, wie sie eigentlich geordnet oder gegliedert sein sollten.
Du redest von einem Testament?
Testament und berufübergabemäßig war das dann ein bisschen schwierig, weil ein paar Passagen noch geändert werden sollten, sind nicht geändert worden. Da gab es im Nachhinein viel Denkaufgaben für uns, für den Notar, für den Steuerberater. Wir konnten das dann doch irgendwie meistern. Und es ist insofern gut gegangen, dass wir zwei landwirtschaftliche Betriebe haben. Ich führe sie eigentlich als einen Betrieb zusammen, aber die Hofübergabe eigentlich bei dem Betrieb in Ilsede, den ich noch bewirtschafte, vorweg Vorstand. Und es dann eigentlich ein bisschen einfacher ermöglicht worden ist, dann den Hof hier dann später zu übernehmen oder zu überschreiben. Das hat das alles ein bisschen vereinfacht. Aber es war auf jeden Fall eine lange Vorbereitungszeit nötig.
Ist die Vorbereitungszeit dann bei einem selber? Also muss man sich selbst einfach gut informieren oder muss man sich... Also irgendwelche Stellen, die du jetzt empfehlen kannst, die dir geholfen haben, weil sie dich in die richtige Richtung geschubst haben?
Also durch die Hofübernahme des Betriebs in Ilsede, die vorweg war, haben wir eigentlich Kontakt gefunden zu einem wirklich sehr guten Notar, muss man aus unserer Sicht sagen, der zwar im wirklich hohen Alter ist, aber auch auf unheimlich viel Erfahrung zurückgreifen konnte. Und mit dem haben wir von vornherein eigentlich Gespräche geführt über die zukünftige Hofübernahme bei uns in Repna. Gleichzeitig haben wir einen Steuerberater, der sich, denke ich, nicht ganz schlecht auskannte. Mhm. Und wir haben es eigentlich von vornherein geschafft, dass wir auch vor der Hofübergabe ganz viele Sachen mit denen zu dritt besprochen haben. Also wir als Familie, der Steuerberater und der Notar. Und die sich dann wirklich, blöd gesagt, in einem Raum eingesperrt haben, diskutiert haben, was war möglich, was ist nicht möglich. Und so haben wir eigentlich am Ende mit denen gemeinsam das beste Ergebnis eigentlich, denke ich, rausgeholt oder die beste Möglichkeit eigentlich geschaffen. Und das ist eigentlich so das Hauptsächliche einer Vorbereitungszeit gewesen, dass nicht die Hofübergabe an sich lang gedauert hat, mit der ganzen Überschreibung und allem drum und dran, sondern dass wir genau am Anfang es so aufgestellt haben, dass wir genau wissen mussten, wir müssen das so und so und so und so machen, damit die Hofübergabe bei uns als Familie eigentlich überhaupt möglich ist.
Ist man mit 20 schon bereit? Mein heutiger Werbepartner ist Continental und ich persönlich habe echte Heimatgefühle gegenüber Conti, denn als kleines Kind habe ich immer in diesen riesigen Treckerreifen gespielt und auf denen stand nun mal immer ganz fett Continental und ich glaube, daran liegt das, dass ich dieser Marke so verbunden bin. Continental ist übrigens seit 2017 wieder auf dem Markt und warum passt Conti so gut zu meinem Jung- und Landwirt im Podcast? Ja, weil sie uns gerade in Zeiten von Dürre, Überschwemmung und Bodenerosion unterstützen. Denn wir in der Landwirtschaft sind ja darauf angewiesen, dass wir mit unseren schweren Maschinen und schweren Treckern mit den Reifen immer perfekt auf die Gegebenheiten auf dem Feld abgestimmt sind. Denn wir wissen alle, ein gesunder Boden ist die Grundlage unserer Arbeit und um den zu erhalten, sind wir auf Partner wie Continental angewiesen, die uns nämlich mit Reifen versorgen, die den Boden schonen und eben nicht verdichten. Und nicht nur das, sondern sie passen sich auch unseren Feldwegen an, den Beschaffenheiten auf unseren Feldwegen, das ich natürlich richtig gut finde, weil ich möchte nicht durch ein Schlagloch fahren und durch die halbe Treckerkabine geschüttelt werden. Ihr Lieben, auf die Reifen von Continental gibt es übrigens eine 10-jährige Garantie und falls ihr noch mehr Informationen zu Continental haben möchtet, dann schaut auch einfach mal gerne auf deren Webseite vorbei. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Ist man mit 20 schon bereit?
Ja, ist man mit 20 schon bereit? Das wird vielleicht mein Mitarbeiter oder meine Familie besser beantworten können. Ja, insofern, dass ich denke, ich mit dem Betrieb hier aufgewachsen bin, man sich eigentlich schon auskannte. Natürlich war man noch jung, aber man ist mit aufgewachsen, man kannte die Flächen, man kannte den Betrieb. Hm. Und ich glaube, meine Mutter ist ja, wie gesagt, selber Unternehmerin, indem sie selbstständig in der Medizin ist und mein Stiefvater bzw. der Lebensgefährte meiner Mutter ist selber auch Unternehmer, Spediteur. Deswegen bin ich eigentlich einfach als Sohn, blöd gesagt, von einer Unternehmerin und der Lebensgefährte ist auch Unternehmer gewesen, einfach groß geworden und dementsprechend ist man da mit dem Verhältnis zu Mitarbeitern und ein bisschen, ich würde sagen, den Führungsaufgaben einfach groß geworden. Und ich glaube, das hat vieles einfach ermöglicht. Wenn ich einfach auf blauen Dunst in die Situation gekommen wäre, dann wäre das wahrscheinlich schon bei weitem nicht so möglich gewesen. Aber man ist halt einfach so schon groß geworden. Das hat einem, glaube ich, einfach viel Aufgaben und viel Gedankengut auch abgenommen.
Ja, und du hast deinen beruflichen Weg ja auch so gewählt. Also Wahnsinn. Du sagst, es ist wichtig, ein Testament zu haben. Jetzt bist du ja selber gerade mal 26, richtig?
Genau, ja.
Sechs Jahre machst du das Ganze schon. Hast du ein Testament?
Ja, habe ich. Unser Notar hat eigentlich hat einen Satz gesagt, der sich bei mir eigentlich mal sehr gut eingeprägt hat. Er sagte eigentlich, sobald irgendein Eigentumsgegenstand vorhanden ist, egal ob es ein Hektar Land ist, ein Auto oder irgendwas anderes, eine Wohnung, sollte eigentlich immer sofort ein Testament da sein, damit man einfach den Nachkommen oder der Familie oder den Hinterbliebenen
es einfacher macht
und eigentlich bald den Erbschaftsstreit abnimmt, übersetzt gesagt oder einfach gesagt, weil ja, Eigentümer und Eigentumsgegenstände natürlich einfach viel Konfliktpotenzial in sich tragen und er eigentlich ganz viele Fälle erlebt hat, selber aus eigener Erfahrung, die schiefgegangen sind, weil eigentlich kein Testament vorhanden war. Und wenn eigentlich ein klares Testament vorhanden war, ist eigentlich vieles reibungslos oder eher reibungslos abgelaufen. Das hat sich bei mir einfach eingebrannt. Deswegen bin ich auch mal der Meinung, dass es wichtig ist, ein Testament zu machen. Sicherlich muss das beraten werden. Man soll sich auch Beratung suchen, wenn man ein Testament schreibt. Vom Steuerberater oder vom
Schreibt Notar. Man das so, wie ich mir das vorstelle, in Füller auf einem Briefpapier oder ist das ein bisschen formaler?
Nö, schon so. Ich habe vom Notar und vom Steuerberater halt dann ein paar Formulierungen übernommen oder wie auch immer man sich das dann mal genau herausgefunden hat und so ist das eigentlich letztendlich stattgefunden. Ja.
Und musst du das oft anpassen?
Bisher geht es eigentlich. Eigentlich bisher, es sei denn, es wird nochmal was dazu gekauft, irgendwelche anderen Vermögensgegenstände, dann wird es nochmal angepasst, aber ansonsten ist es relativ allgemein gefasst und bisher noch, dadurch, dass ich keine Verlobte, keine Ehefrau habe, keine Kinder habe, ist es bisher noch relativ einfach auch.
Ich finde, das hat immer so was Unromantisches, so ein Testament, das ist halt so das Beschäftigen mit dem Endlichen, aber ja,
es ja, aber wichtig. Es gibt, glaube ich, einfach genug Beispiele, die es zeigen, dass es auch dann nicht schön ist und wahrscheinlich noch viel unromantischer ist, wenn man es nicht macht.
Welchen Stress hätte es euch erspart? Hätte es ein vollständiges? Es gab ein Testament, nur kein vollständiges?
Ja, Stress erspart, gute Frage. Es wäre wahrscheinlich von vornherein ein bisschen klarer gewesen. Man hätte mehr Möglichkeiten gehabt insofern, die Handlungsmacht wahrscheinlich ein bisschen mehr meiner Mutter übertragen hätte. Das wäre sicherlich einfacher gewesen, hätte sie selbst früher und rechtzeitiger dann bessere Schritte wahrscheinlich eingliedern können. Das würde ich sagen, ist der Hauptpunkt eigentlich.
Apropos Testament und Hofübergabe, wie sieht es da mit den finanziellen Hürden aus? Ich stelle mir immer vor, wenn man viel Hof erbt, muss man auch viel Geld abgeben, was man gar nicht hat.
Ja, gar nicht so unbedingt. Wichtig ist nach meiner Meinung eigentlich von vornherein erstmal, dass man sich im Klaren ist, also natürlich in unserer Situation noch umso mehr, wie das auch mit der Abfindung läuft. Man gibt natürlich rein rechtliche Sachen, die aber nach meiner Meinung nicht mehr zeitgemäß häufig sind. Bei uns war es ganz wichtig, dass meine Schwester, die auf den Hof verzichtet hat, passend abgefunden wird und nicht nur so, wie es rechtlich ausgerechnet worden ist, sondern wirklich, dass ich es auch gut verantworten kann. Mir war es ganz wichtig, dass meine Schwester, ich habe ein ausgezeichnetes Verhältnis zu meiner Schwester, ich glaube, es könnte fast nicht besser sein, genauso wie zu meiner Mutter und das ist für mich Grundanlass gewesen, dass dieses Verhältnis weiterhin mindestens so gut sein muss und dass das Testament oder die ganze Erbfolge da auf jeden Fall nichts irgendwie dazwischen schlägt. Und das ist eigentlich so die größte Hürde gewesen, dass man sich, glaube ich, darüber einig sein muss, wie das alles ablaufen soll, abfindungsmäßig drum und dran. Das ist, denke ich, so die wichtigste Sache. Und da hört sich schwierig an, aber es ist, glaube ich, einfach wichtig, offen miteinander auch darüber zu reden und zu sprechen, wie auch die Erwartungen gegeneinander vielleicht sind und wie auch immer. Das ist wahrscheinlich einfach so trivial manchmal, aber man spricht es halt einfach nicht aus. Ich glaube, das kann das Schlimmste sein, wenn man Sachen in sich reinfrisst, weil man es einfach nicht ausspricht.
Du hast es gerade eben schon gesagt, du hast ein ausgezeichnetes Verhältnis zu deiner Schwester. Sie hat auf das komplette Erbe verzichtet.
Ja, teilweise. Also meine Schwester hat auch ein Feld zurückbehalten oder beziehungsweise hat Land auch ein bisschen zurückbehalten. Oder ist es von vornherein so gedacht gewesen, was man mal dazu gekauft hat im späteren Verlauf. Genau, das hat alles gepasst und ansonsten. Genau, also wir haben es halt letztendlich angepasst, dass sie auf jeden Fall auch was bekommt, aber dass natürlich der Betrieb hauptsächlich natürlich bei dem Landwirt oder bei mir dann auch verbleibt, genau. Andere Vermögensgegenstände wurden dann angepasst.
Und du glaubst, dass da der wichtigste Punkt war, enge Kommunikation und wirklich das Nachhorchen, was dem anderen wichtig ist?
Ja. Ja. Das sehe ich. Also, wie gesagt, ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass man sich selbst Gedanken macht, man spricht die Gedanken nicht aus, man frisst sie in sich rein. Und es war für uns ganz wichtig, das hört sich ganz doof vielleicht an, aber dass wir das wirklich zu dritt machen und es unter uns zu dritt geblieben ist, mhm, und dass es keine Lebenspartner oder Lebensgefährten beeinflussen. Und das, man will da jetzt nichts Böses vorsagen, mhm, aber das ist, glaube ich, einfach wirklich was Wichtiges gewesen, dass wir diese ganzen Sachen gegliedert haben, nur auf unser eigenes Ansinnen zugrunde legend und nicht durch irgendwen anders beeinflussbar, ja, gemacht worden ist. Also ich will da keinem was vorwerfen, meine Schwester hat einen super Lebensgefährten, mit dem der selber mein bester Freund sein könnte, aber
ich weiß nein, komplett, wie du das meinst.
Na klar. Manchmal hört man von solchen Sachen, die häufig genug stattfinden, da wollten wir einfach versuchen, von vornherein die Problemursache eigentlich so gering wie möglich zu halten.
Ja. Du hast jetzt den Betrieb in 16. Generation übernommen. Was oder wie schaust du persönlich auf die Zukunft dieses Betriebes?
Also ein Satz ist mir auch mal wichtig geblieben, den auch häufig meine Mutter mal sagt. Ich bin totaler Geschichtsfreak, um es eigentlich so zu sagen. Befasse mich ganz viel mit deutscher Geschichte. Mein größtes Hobby sind Oldtimer-Traktoren oder beziehungsweise Oldtimer-Traktoren einer speziellen Marke.
Der Hast du hier Schlüter. Irgendwelche ganz kleinen rumstehen oder echte draußen in der Halle oder wo?
Ja, auf dem Hof steht da einer, ja, in der Halle stehen mehrere. Also seltene Schlüter, die uns angrinsen. Da ist es eigentlich immer wichtig gewesen, was meine Mutter sagte, trotz dass die Tradition so schön ist, wir können davon nicht abbeißen, wir können uns davon nichts kaufen. Ich finde es halt einfach schön, auf diese Familientradition zurückzublicken, aber es bringt mir natürlich für die Zukunft auch nichts. Und sich darauf was einzubilden, glaube ich, ist genau der falsche Weg. Ich muss einfach zusehen, dass ich den Betrieb zukunftsfähig aufstelle, mit divers aufstelle, mit mehreren Einkommensquellen, ähnlichen drum und dran. Und dann, denke ich, passt das ganz gut in die Zukunft eigentlich letztendlich.
Für mich ist Tradition auch immer irgendwie so geerdet zu sein. Also für mich war ja auch von Anfang an klar, ich bin die 11. Generation, dass ich den Betrieb übernehmen werde. Und dadurch war das schon so wegweisend. Und das ist vielleicht die Tradition, der ich folge. Ansonsten muss man vielleicht auch Traditionen für sich neu definieren und eigene, genau, Traditionen schaffen, so, weißt du?
Ja, nee, aber es passt genau. Also ich bin totaler Dorfmensch. Wir wohnen schon immer in diesem Dorf in Repna. Der Hof, um es mal blöd zu sagen, ist eigentlich genau der Dorfmittelpunkt von unserem Dorf. Der Hof.
Direkt neben der Kirche auch, oder?
Direkt neben der Kirche, genau. Das ist ja so, genau, direkt neben der Kirche. Das Hofgrundstück ist ungefähr 1000, knapp 1100 Jahre alt. Damals noch Kaiserhof zugehörig, ganz, ganz weit auszuholen. Aber es ist halt, der Hof ist einfach ein Dorf verwurzelt wie nichts anderes, glaube ich. Und auch den Hof auszurichten, dass wir der Feuerwehr helfen, dass wir im Dorfleben helfen, das Osterfeuer zusammenfahren, das sind einfach so Grundpfeiler, die auch so geerdet die Tradition auch wiedergeben. Und das ist einfach Grundbestandteil eigentlich des Hofes und schön, auch der Zukunftsgedanken. Und ohne ein funktionierendes Dorf, was wir haben, ohne gute Mitmenschen, die uns auch mal eine Ernte helfen, die darauf Rücksicht nehmen, dass wenn wir noch um 11 Uhr Gerres ausbringen oder mit Mähdrescher unterwegs sind und vielleicht noch ein bisschen Lärm verbreiten oder die Trocknung in der Getreideanlage läuft in der Sommerzeit, ohne das ist einfach eine zukunftsfähige Landwirtschaft nicht möglich.
Wie viele Dorfis seid ihr hier? Also wie groß ist der Ort?
Genau, etwas über 600 Einwohner.
Ah ja.
Also das mit, mit Neubaugebiet, ich sag mal, das grundsätzliche eigentliche Dorf sind etwas über 400.
Und hast du das Gefühl, dass die echt noch verbunden sind mit der Landwirtschaft, die Einwohner,
ja,
hier?
Ja, schön. Ja. Das grundsätzliche Dorf schon, wissen eigentlich viele Bescheid und helfen auch und nehmen Rücksicht und wissen aber natürlich auch gleichzeitig, dass auch so ein bisschen Osterfeuermäßig auch ohne die Landwirte auch einfach schwer möglich ist. Wir rechnen natürlich nicht jede Betriebsstunde ab, eigentlich wir rechnen natürlich gar keine Betriebsstunde ab, aber ohne solche Funktionssachen ist natürlich das auch nicht möglich, dann irgendwelche dorfinternen Veranstaltungen zu durchzuführen. Also ja, große Dorffest findet bei uns auf dem Hof häufig statt. Das, ja, sind die Grundpfeiler, ne?
Ja, bei uns auch immer irgendwie. Osterfeuer ist bei uns, das Dorffest war immer bei uns, Feuerwehrproben.
Ganz klar.
Genau. Was würdest du denn anderen landwirtschaftlichen Familien raten, die vor einer ähnlichen Schicksalssituation stehen? Hast du etwas, was du denen mitgeben kannst? Und was hilft dir, wenn du dich mit anderen unterhältst, die ähnlich ist? Also welche Fragen stellt man sich da so?
Also Grundpfeiler ist einfach erstmal, wenn sich so eine Situation stellt, ist, ob man einfach den Betrieb weiterführen will. Es ist natürlich viel Arbeit, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen, sich mit der Politik rumzuärgern, mit Gesetzen rumzuärgern. Da ist im Nachhinein meine Mutter auch wirklich einfach froh, dass sie den Betrieb nicht mehr führt, weil die Gesetze ähnliches natürlich in den letzten 5 Jahren ihrer Amtszeit oder Betriebszeit natürlich unheimlich überhand genommen haben. Sie sagte mal, sie kann das gar nicht verstehen, wenn sie das mit der Anfangszeit einfach vergleicht. Das ist einfach, glaube ich, wichtig zu wissen, ob man den landwirtschaftlichen Betrieb weiterführen will, ob es die Leidenschaft von einem ist. Bei mir war es das gewesen, weil es ja doch einfach Arbeit ist, natürlich dieser ganze Prozess. Ansonsten ist immer eine klare Kommunikation.
Also du meinst schon so einen inneren, ehrliche Reflexion, ja. Aus welchen Gründen mache ich das so?
Genau. Will ich es wirklich weitermachen? Also ich habe in meinem Leben bisher gelernt, dass eigentlich, wenn man dazu gezwungen wird, bisher noch nie was geglückt ist. Ich kenne ganz viele Freunde, die zum Yachtschein gezwungen worden sind. Da ist, glaube ich, nicht einer dabei, der heutzutage noch auf Ansitz geht oder zu irgendeiner Yacht geht.
Ja.
Der ist Yachtschein-Inhaber vielleicht. Und das ist immer so das Paradebeispiel.
Mhm.
Dann ist einfach Kommunikation innerhalb der Familie ganz wichtig, dass das alles abgesprochen wird, dass wir es natürlich so gut absprechen, wie es überhaupt möglich ist.
Hat man eine gute Kommunikation, wenn man immer zusammen isst? Oder also ich finde, manchmal in so einem großen Haus verliert es sich so. Glaubst du, das hat euch so zusammengehalten? Gemeinsame Esszeiten?
Ja, ach, ich weiß einfach nicht. Bei uns war es irgendwie halt einfach vom ersten Tag an, glaube ich, einfach so dermaßen eng zusammengehalten, dass es einfach irgendwie immer so geblieben ist und dass wir immer wussten, dass wir aufeinander vertrauen können und drum und dran. Okay. Da muss ich sagen, habe ich gar keine guten Tipps. Also wahrscheinlich, wenn man gemeinsam isst, wir kochen sehr gerne. Meine Schwester ist nach Dithmarschen gezogen, nach Schleswig-Holstein. Aber bis sie hier gewohnt hat, haben wir eigentlich ganz viel zusammen gemacht. Sonntags häufig mal einen Braten zusammen gekocht und gemeinsam verspeist mit der einen oder anderen Flasche Wein und auch mal einen Verdauungsschnaps. Und da kommt auch das Gerede natürlich schnell von alleine.
Ja, okay. Ich hatte dich abgelenkt. Du warst eigentlich gerade dabei, wichtige Dinge aufzuzählen, bis ich das mit der Kommunikation nochmal nachgefragt habe.
Alles gut.
Fehlt da noch ein Punkt, der wichtig ist? Einmal die Selbstreflexion, gute Kommunikation.
Also und am Ende.
Hast du auch einen Rat an Freunde und ja, Verwandte, wie man damit am besten umgehen soll? Soll man Tipps geben? Soll man leise sein?
Also ich denke auch, es ist wichtig, einfach auch offen über die Sachen zu sprechen. Natürlich nicht vielleicht auf YouTube zu jedem. Also insofern, dass man nicht nach Problemen fragen soll. Aber ich sag mal, es gibt genug Landwirte, die untereinander, denke ich, Probleme austauschen. Und solche Sachen sind auch einfach wichtig, dass wenn jemand weiß, es herrscht ein ganz großes Problem vor, dass man auch einfach, oder bei uns zum Beispiel kamen dann mehrere Leute schon, haben gefragt, Mensch, wie habt ihr das denn gemacht? Habt ihr Ideen? Habt ihr Tipps? Weil wir es einfach schon vollzogen haben und warum nicht nachfragen, warum muss man die Probleme machen, die andere schon gemacht haben. Da kann man auch schon einfach von vornherein daraus lernen. Und das ist, denke ich, auch wichtig, die Kommunikation auch zu anderen Leuten zu suchen und zu erfragen. Das ist natürlich nicht mit jedem möglich, aber gerade unter den guten Freunden, denke ich, ist das eigentlich einfach möglich. Ne?
Okay, und wirst du, wenn es irgendwo so einen Schicksalsschlag gibt, dann oftmals auch angerufen und haben die dann spezielle Fragen an dich?
Also ein, zwei Beispiele habe ich schon, wo irgendwie sowas sich ähnlich abgezeichnet hat oder wie auch immer, wo dann doch schon so ein bisschen die Frage war, Mensch, hast du mal einen Tipp oder wie meinst du, was sagst du oder wie auch immer.
Mhm.
Ja, aber es ist natürlich auch mal schwierig, zu der passenden Situation auch die passende Antwort immer zu finden.
Ja, ist immer individuell.
Genau.
Luis, dann sind wir schon bei der letzten Frage, die habe ich mir extra aufgehoben. Ich habe mal einen kleinen Artikel gelesen, den ihr... coolen Agrarzeitung.
Agrar heute. Wir hatten ein großes Hoffest gemacht, also anlässlich der Hofübergabe, die dann auch geglückt ist, was wir alle lange Zeit nicht gedacht haben, war es uns einfach wichtig, einfach groß einzuladen. Die Freunde, die ganzen Leute, die uns eigentlich dabei begleitet haben, meine Nachbarn, meine beiden Kompagnons, ich bewirtschafte den Betrieb gemeinsam mit 2 anderen Landwirten im Dorf zusammen. Sehr gutes Verhältnis. Das ist einfach wichtig gewesen, uns bei allen Leuten zu bedanken, die uns einfach dazu verholfen haben, über diese 20 Jahre den Betrieb zu führen. Da ist ein großes Hoffest mit 300, 320 Leuten entstanden, wo wir sehr viel gefeiert haben, mit einer kleinen Schlüter-Traktor-Parade auch. Und daraus sind dann 2 Zeitungsartikel auch entstanden, genau einmal, oder beide von Agrar heute, einmal quasi über die Hofübergabe an sich, was du meintest, und einmal so ein bisschen eine Bilderreportage über die seltenen Schlüter-Traktoren, die auf dem Hof dann waren, genau.
Und da sagt deine Mami, und das fand ich so rührig, sie sagt, ich habe es jetzt nicht genau zitiert, aber das ist das, wie es bei mir hängen geblieben ist, ich möchte wenigstens, dass meine Kinder ihren Vater durch den Hof kennenlernen. Hast du das Gefühl, du hast deinen Vater noch durch den Hof kennengelernt?
Also es ist, ich habe ihn ja nicht kennengelernt, grundsätzlich erstmal, um das mal zu sagen. Also ich bin ja 2 Jahre und 6 Tage alt gewesen, als mein Vater verstorben ist. Ich habe kein Bild vor Augen, gar nichts.
Mhm.
Wir haben natürlich Fotos, wir haben eine Videoaufnahme, wo mein Vater drin auftritt, auch ein paar Sätze spricht, wo ich mich ertappe und denke, ich spreche selber. Also wir müssen anscheinend echt genau dieselbe Stimme gehabt haben.
Ach, witzig.
Und also ich habe an sich ja keine Erinnerungen daran. Mhm. Und ich glaube, das passt insofern bei meiner Mutter, was sie gesagt hat, dass ich dann schon irgendwo denke, Mensch, es wäre schön natürlich, wenn mein Vater hier wäre, wenn wir einen tollen Ertrag bei Zuckerrüben oder ähnliches haben, wenn er das miterleben könnte, wie toll das doch alles gelaufen ist, dass es sich entwickelt hat, hat er sicherlich vielleicht auch nicht zuletzt gedacht. Mhm. Aber irgendwie, ich schweife vielleicht ein bisschen vom Thema ab, aber irgendwie ist das insofern, darin begründet sich vielleicht auch mein Hobby zu diesen Traktoren. Wir haben 1993 einen Schlüter gekauft. Also die Marke Schlüter hat bis 1993 selbst gefertigt. In Freising hat 1993 die Werkstore geschlossen. Wir konnten damals noch einen neuen Schlüter 1993 kaufen, was ganz selten ist. Einen der allerletzten, der letzte, der hier in der Gegend ausgeliefert worden ist. Gab es auch ein großes Foto mit der Werkstattmannschaft, alles dabei. Wir hatten davor schon mehrere Schlüter gehabt und mein Vater war es ganz wichtig, dass er nochmal einen kauft. Er hat die selber in der Lehrzeit kennengelernt. Und ja, ich bin mit diesem Trecker noch aufgewachsen und das ist irgendwie so, ich muss halt häufig an meinen Vater denken, an meinen Großvater denken. Es gibt tolle Fotos noch nach dem Tod meines Vaters, wie ich mit meinem Großvater auf demselben Traktor Ausfahrten mache.
Ja.
Und das ist irgendwie, glaube ich, auch der Grundstein dieses Hobbys gewesen, dass ich von vornherein eigentlich immer diese Traktorenmarke Schlüter im Kopf hatte. Nicht irgendwie einen neuen, modernen Fendt oder wie auch immer. Und da muss ich eigentlich häufig dran denken, dass wenn ich genau mit diesem Trecker Ausfahrten mache oder mal sonntags eine Feldrundfahrt mache. Wir hatten auch andere schwere Krankheiten schon auch vor einiger Zeit in der Familie gehabt, wo man sich natürlich auch dann über Probleme beklagt oder wie geht's weiter oder man auch ein bisschen Selbstzweifel oder wie auch mal vielleicht mal hatte. Irgendwie waren die Gedanken immer verwischt, wenn ich mit dem Traktor durch die Gegend gefahren bin. Und
da
ich wahrscheinlich
die Welt für einen kleinen Moment gut.
Genau, an ich an meinen Großvater, an meinen Vater denken musste, wie die vielleicht früher mal auf dem Trecker selbst drauf gesessen haben. Und das ist auch, ja, einfach mein größtes Hobby, die größte Leidenschaft. Ich glaube, ein Mensch hat immer eine Leidenschaft, so die in aller schlechtester Zeit einfach einem vielleicht ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ich glaube, da wird es nicht zu viele Hobbys geben.
Ja.
Das ist bei mir einfach das Hobby. Und ich glaube auch, dass es einfach so das auch vielleicht ist, worüber ich dann auch meinen Vater kennengelernt habe und oder auch ja ihn kennengelernt habe. Und ich glaube, das wäre einfach nicht möglich gewesen, wenn der Betrieb nicht weiter fortgeführt werden oder geworden ist, wie die Traktoren nicht mehr gehabt hätten. Den Trecker haben wir mal wiederbekommen. Ist auch eine andere, längere Geschichte, aber ja, und darüber hat, also denke ich, meine Mutter schon recht, dass es einfach darüber stattgefunden hat am Ende.
Ja.
Und ich natürlich auch unheimlich dankbar bin, einfach generell über die Situation, dass es mir ermöglicht worden ist, den Traumberuf eigentlich auszufüllen, dass es mir ermöglicht worden ist, den Traumberuf mit den Schlüter-Oldtimer-Traktoren zu verknüpfen, was einfach meine größte Leidenschaft ist. Und dass das alles eigentlich, denke ich, gut ins Konzept passt. Und da waren einfach viele Leute auch dran beteiligt und ich bin auch vielen Leuten dankbar, ob es meine beiden Nachbarn sind, mit denen ich zusammen wirtschafte, natürlich meiner Mutter im ganz vordersten Sinn, meiner Schwester, der ich sehr viel zu verdanken habe, dass sie mir es ermöglicht hat, diesen Betrieb weiterzuführen. Auch meine Großeltern, mein Großvater, der hier gelebt hat, der es leider nie mehr mitbekommen hat, dass wir den Betrieb in Ilsede so gut übernommen haben und dass wir den Betrieb mit Reppner so gut übernommen haben. Ich denke häufig dran, wie glücklich der gewesen wäre, hätte das alles miterlebt. Aber ich glaube, die haben viel Gedanken und Zeit einfach dafür geopfert, diese Zukunft einfach zu ermöglichen, Zukunft des Betriebs zu ermöglichen und auch mir die Möglichkeit einfach zu schaffen, den Betrieb so weiterzuführen.
Ja, schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Und irgendwie gehst du ja auch aus der gleichen Haustür, wie dein Papi hier mal rein und rausgelaufen ist. Ne? Also wohnst du irgendwie so in den vier Wänden. Das finde ich irgendwie auch immer ein schönes Gefühl.
Keine Frage.
Luis, ich möchte mich gerne bei dir bedanken. Vielen Dank, dass du so ehrlich und tief uns hast blicken lassen. Ich hoffe, dass ihr da draußen genau was mitnehmen konntet. Falls ihr Fragen an Luis habt, seine Oldtimer-Sammlung bestaunen wollt, dann findet ihr seine, weiß ich nicht, E-Mail-Adresse oder Kontaktdaten in den Shownotes.
Ich kenne ja nun dieses Netzwerk ziemlich gut und ich glaube, es gibt deutlich mehr Interessenten, die Traktoren oder die Schlüter sich angucken wollen, wie an der Historie des Hofes weit interessiert sind.
Fehlt dir noch irgendwas in der Sammlung? Willst du noch irgendeinen Aufruf machen?
Es fehlt eigentlich noch ganz viel in der Sammlung. Das Hauptproblem ist einfach, dass diese Oldtimer so dermaßen wertvoll geworden sind, dass es finanziell der Ruin des Betriebs wäre, wenn ich die Sammlung komplettieren würde. Also das ist das Grauproblem.
Okay, ich bedanke mich und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.